Hallo, liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen. Es ist so wieder schön, da zu sein. Jan, wir sind wieder da. Ich Gott im Himmel, ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal gesprochen haben. Ich bin total fertig. Jan, was ist los?
Ist 8 Wochen her und ich bin ein bisschen überrascht, dass du schon auf Aufnahme gedrückt hast. Ich wollte noch ein bisschen
dir
so Smalltalken. Ich bin doch gerade so ein bisschen kränklich. Jetzt haben wir schon die Aufnahme. Hallo, Fans. Entschuldigung.
Hast du wunderbar gemacht.
Ich habe nicht so gut geschlafen. So. Hatte heute schon ein Trauergespräch bei Frau Doktor. Es sterben übrigens auch Mediziner innen, habe ich auch festgestellt.
Ach, wunderbar.
Was? Wunderbar.
Sterben Mediziner. Ja, Auferstehung. Ich meine, wer stirbt, ist doch laut Glaube, dem geht's doch gut. Insofern ist das doch wunderbar.
Kannst du das nochmal sagen, den Satz? Ich habe doch ein bisschen Brain Fog.
Also, Auferstehung. Auferstehung. Das Leben nach dem Tod. Wenn jemand stirbt.
Was war das mit dem, wer stirbt, der?
Der steht doch auf. Also ich meine, der ist doch im Himmel. Ja, dem geht's doch gut. Dem geht's doch gut.
Oh.
Deswegen wunderbar. Also aus christlicher Sicht doch wunderbar. Also ich wollte, ist es denn jetzt Ostern, steht ja vor der Tür und ich dachte mir, reden da kurz ein bisschen über Ostern. Und ich habe ja gedacht, wenn wir heute schon mal wieder zusammenfinden und dann wieder ein paar Wochen nicht, weil ich erstmal im Urlaub sein werde, habe ich mir gedacht.
Das ist unglaublich.
Es ist wirklich krass. Habe ich mir gedacht, wir reden heute einfach mal deswegen über Ostern, weil ich mir Gedanken gemacht habe.
Kurzer Szenenapplaus.
Ja. Also ich habe mir Gedanken gemacht und zwar hatte ich am Montag eine intensive Diskussion bei uns im Hauskreis und da ging es um das Thema Auferstehung und ich bin ja jemand, der da manchmal sehr direkt sein kann. Also, ich bring's so ein bisschen auf den Punkt. Meine Aussage war, dass für mich persönlich, ohne jetzt jemand angreifen zu wollen, die Ostergeschichte, ne, da ist ein Stein weggeschoben, da kommt jemand raus und fliegt in den Himmel, dass diese Ostergeschichte, jetzt sehr kurz abgekürzt, aber dass diese Ostergeschichte mir persönlich etwas infantil vorkommt. Aber, und jetzt kommt der Punkt, ich glaube, es geht nicht um die Geschichte selbst, sondern es geht doch eigentlich um die Emotion danach. Was macht das mit einem Menschen, wenn er diese Geschichte hört oder wenn er sich darauf einlässt, das zu durchleben, das mitzuempfinden, das mitzuspüren und dann die Erlösung zu verspüren? Ich glaube, diese emotionale Ebene, das hat mir jemand im Kreis gesagt, es wäre ihm gar nicht wichtig, man musste gar nicht rational über die Geschichte diskutieren. Das wäre ihm gar nicht so wichtig, sondern ihm wäre viel wichtiger zu sagen, das hat doch eine unglaublich emotionale Ebene. Die müssen doch die Emotionen in den Vordergrund schieben und mal überlegen, was man dabei empfindet. Und das wird auch das Entscheidende eigentlich. Und dann habe ich kurz nachgedacht und mir gedacht, ja, das stimmt. Das ist richtig. Es ist müßig, sich darüber zu unterhalten, ob Jesus jetzt wirklich da rausgekrochen ist oder nicht, ob der Stein oder nicht. Es ist doch egal am Ende, weil wenn man doch die eigentliche Sache mal in Fokus nehmen sollte, was hat das denn für eine Auswirkung auf uns? Was macht das mit uns und was können wir damit anfangen? Und das hat mich wirklich, da war ich dabei. Das hat mich, dabei habe ich gesagt, Mensch, das habe ich so intensiv noch nie, also so auf den Punkt gebracht, habe ich es noch nie verstanden. Jetzt habe ich das Gefühl, den Aspekt hätte ich zumindest verstanden, deswegen höre ich in Zukunft auf, darüber zu diskutieren, das macht keinen Sinn, sondern mehr nachzuhaken, was fühlst du eigentlich im Moment und warum fühlst du das und was macht das mit dir?
Nee. Also da muss mir jetzt ein bisschen mehr Fleisch an Knochen geben. Also was hast du jetzt verstanden? Kannst du das nochmal irgendwie anders erzählen?
Also ich habe verstanden, emotional, also wenn du jetzt zum Beispiel die Osternacht verbringst, ne? Feuer, Osternacht, morgens, Handquält,
ja.
Ne? Und ja. du, was empfindest du da? Was ist das wirklich ernsthaft? Was ist das Gefühl, das dich trägt in dem Moment? Nicht Ratio, Gefühl. Warum sagst du, das ist die wichtigste Nacht für dich? Das hat ja was Emotionales, das ist ja nichts Rationales.
Weil es die Hoffnung ermöglicht, dass meine kleine Kontingenz hier nicht das Ende ist, sondern dass es etwas über meine weltliche Kontingenz hinaus gibt.
Ja. Und warum brauchst du das und was tut das mit dir? Warum, also was, Warum brauchst du diese Hoffnung?
Weil sie direkte Auswirkungen, eine Wirkung hat auf meine Lebensführung.
Und das heißt das jetzt in der Lebensführung? Stehst du jetzt morgens auf und fühlst dich auferstanden? Oder ist, was heißt das für die Lebensführung? Also gehst du, hat das wieder einen Impact darauf, wie du auf Menschen zugehst? Oder wenn jemand wirklich, oder wenn du einen riesen Krisenfall erlebst, dass du genau weißt, die Krise geht vorbei oder danach wird es besser? Ist das tief drin?
Also wenn ich glaube, dass es Gott gibt und dass er mir eine Zukunft schenkt, die größer ist als das irdische Leben, dann muss ich glauben, dass das jedem Menschen gilt. Und dann darf ich glauben, dass es sowas geben kann wie Gerechtigkeit, Versöhnung, Ewigkeit. Eine Auswirkung ist, dass ich weniger Angst spüre, habe. Ich bin hoffnungsfroh, nicht angsterfüllt.
Das ist schon mal sehr cool, weil man ja aus Angst heraus meistens sehr viele Fehler macht. Denke ich mal.
Mein Gott, dieser Selbstoptimierungsblick, den du da wieder hinlegst, das ist bemerkenswert.
Also, nein, nichts hat mit Selbstoptimierung gar nichts zu tun, weil es ist doch so. Also ich meine, mal ganz konkret, ne? Also wenn du jetzt in einer Situation bist, wo du das Gefühl hast, jetzt könnte man auch Angst bekommen, Gebirge. Ne? Man geht gemeinsam wandern, weiß genau, jetzt kommt es aufeinander an. Man hat gerade eine Situation, wo man sagt, das ist jetzt gerade ein bisschen bremsig, aber jetzt kommt es aufeinander an. Hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst sagen, wir werden alle sterben. Oder du kannst in dem Moment sagen, nee, jetzt komm, ich vertraue jetzt darauf, dass nämlich jemand trägt und dass ich jetzt die richtige Entscheidung treffen kann. Das ist ja schon ein Unterschied in der Herangehensweise.
Also du hast recht. Prozessorientiert kann man sagen, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Ja.
Mhm. Ja, das so einfach ist das nicht. Das Urvertrauen ist fallen lassen in dem Moment, sich fallen lassen. Eine Wiege von, ich weiß genau, ich bin gut aufgehoben, ist glaube ich was anderes. Weil, ich glaube, erkannt zu haben, dass jemand, der keine Angst vor Tod beispielsweise hat, weil er sagt, wenn es so sein soll, dann soll es so kommen. Ne? Also in bestimmten Momenten jetzt. Mhm. Ist das ein fundamental anderes Herangehen ans Leben, als wenn du dich selbst optimierst und sagst, Angst ist nichts Gutes, ich muss jetzt trotzdem. Das meine ich nicht so. Ich meine wirklich, dass du dich dann in dem Moment in der Lage bist, fallen zu lassen. Letzte Gelassenheit darzulegen und zu sagen, jetzt kann ich nur so entscheiden und es soll so kommen, wie es kommt. Und dann wird es richtig sein.
Ja, letzte Lässigkeit, das ist ja mein Begriff, den haben wir ja ganz am Anfang, vor 5 Jahren, als wir hier mit den Podcasten begonnen haben, auf jeden Fall schon mal besprochen, ne? Dass das für mich ein Spruch gewesen ist von jemand außen, der sagte, Jan, du hast mich nicht überzeugt oder überredet, jetzt zu glauben oder glauben zu können, aber ich bewundere oder beneide dich um diese letzte Lässigkeit. Ja, die hast du gerade nochmal selber ins Wort gebracht, das stimmt auch. Bei dem Trauergespräch, von dem ich gerade komme, das war ein Bildungshaushalt, ein akademischer Haushalt, da sagte die trauernde Tochter, ich glaube, Naturwissenschaftlerin ihres Zeichens, die sagte, ich glaube, dass es etwas gibt nach dem Leben, weil ich ja weiß, dass Energie nicht verloren geht, sondern irgendwie wird sie gewandelt. Energie geht nie verloren, sondern sie verändert vielleicht die Form. Und das war für sie eine Metapher für das irdische Ableben ihrer Mutter, die jetzt in einer Art Himmel, in einer Art Anderswelt, in einem anderen Sein, aber doch erhalten ist. Das war ihr Glaube und damit bin ich anschlussfähig mit dem christlichen, mit der christlichen Osterbotschaft. Ja.
Das ist genau das. Also das ist genau das, was ich auch denke. Also da bin ich ohne Probleme. Logisch, Energieerhaltungsgesetz, ne? Hat die Familie Physiker dann so übersetzt und dann gesagt, es gibt eine Energie, die geht nicht verloren. Und übersetzt jetzt spirituelle bedeutet das genau das. Es ist eine andere Energie. Ne? Eine Umwandlungsform in eine andere Energie. Und da bin ich voll dabei. Ja,
Energie ist jetzt so ein naturwissenschaftlicher
Begriff. Ja, natürlich. Ne? Ja, komm mal anders aus. Klar.
Ja. Und da ist der christliche Auferstehungsglaube wirklich anschlussfähig. Insofern kannst du guten Gewissens Ostern feiern und schon glauben, dass für uns dieses Grab in dem Sinne leer ist, dass wir das feiern. Dass es einen Zeugen gibt und eine Glaubensgemeinschaft, die das bezeugt, die sich auf diesen Anfangsmomentum davor vor gut 2000 Jahren ergibt, dass wir ein Zeugnis haben, dass es weitergeht, wie auch immer.
Wie gesagt, ich kann, also wenn ich die richtige Ebene erwische, kann ich das komplett, mache ich einen Haken dran. Dann passt das für mich. Ne? Da habe ich keinen Widerstand in mir. Dann verspüre ich auch keinen Widerstand in mir. Und ich habe jetzt entschieden, diese Ebene erst einmal zu betreten weiterhin. Ne? So eine zwischenrationale, emotionale Ebene. Irgendwo dazwischen bin ich jetzt gerade unterwegs. Weil das Ding ist einfach, und das habe ich auch gelernt, wenn man Glauben oder das, was man glaubt, anhand jetzt und dann auch Bibelstellen dazu nehmen will in seiner Argumentation, wenn man das rational versucht zu verfolgen, dann hast du irgendwann einen Knoten im Hirn. Das funktioniert hinten und vorne nicht. Also du kannst die Bibel von vorne bis hinten nicht nehmen und rational in Stringenz so untersuchen. Da gehe ich kaputt. Ne? Habe ich immer versucht zu tun. Ich habe jetzt ein Alter erreicht, wo ich einfach festgestellt habe, hör auf damit, Clemens. Lass es doch. Die Stringenz, scheiß doch drauf. Es geht doch erstmal nicht um die Stringenz, sondern es geht doch erstmal darum, was wollen wir fühlen? Wie wollen wir gemeinsam sein? Wie wollen wir auf dieser Erde überleben? Und was bedeutet es, Menschsein im Verhältnis zu Kosmos, Gott von mir aus und oder anderen Ausdrücken? Und so geht es doch allen Religionen gerade. Und und ich glaube, wenn ich diese Ebene betrete, habe ich das Gefühl, bestimmte Muster erkennen zu können, die ich vorher nicht erkannt habe.
Also herzlich willkommen. Betrete mal weiter den Grund und Boden. Also ich freue mich hier so still. Also wir sprechen jetzt erst seit 12 Minuten, aber ich denke, ja, mach mal, geh mal weiter und freu dich mal an dem Abenteuer, das da auf dich zukommt.
Ist
also,
das eine Auferstehungsgeschichte oder was?
Ha? Ja, Mann. Komm.
Ja, Mann. Ist doch gut.
Ja.
So, und das wollte ich mal loswerden, weil das war mir wichtig. Ich weiß, du schmiest und so weiter und dein Gehirn ist nicht ganz, aber das hast du mitbekommen, ne?
Ja, habe ich mitbekommen. Entschuldigung. Ja. Nach müde kommt albern, weißt du?
Ich bin ja, genau.
Nee, schön. Nee, ich freue mich. Also, herzlich willkommen. Du könntest damit die Einleitung zu meiner Predigt morgen auf dem Friedhof, wir könnten uns das teilen, den Job, könntest du gut ansteigen.
Ja. Ach, schön. Ja. Jetzt kannst du ja ein Zitat von mir nehmen, wenn du willst.
Ja. Für uns alle überraschend möchte ich einen Freund von mir zitieren, der
die Muster plötzlich erkennt, der er glaubt zumindest, ein gewesentliches Teil der Dinge verstanden zu haben.
Es ist großartig, wirklich.
Ich betrachte das Bild gerade ein bisschen anders, ja, das stimmt schon. Weil, wie gesagt, und das war der Mark, ich will ihn erwähnen, Mark. Er hat es gesagt. Und ich weiß nicht, warum er es geschafft hat in dem Moment, hat er es sehr klar und deutlich ausgedrückt, und zwar nachdem ich einen Rand abgelassen habe, warum mir diese Geschichte nicht gefällt und ich sie zu infantil finde, ist er so da was von souverän darauf eingegangen, indem er mich nicht schräg angeguckt hat, sondern ganz im Gegenteil. Er hat sie weggewischt und mich quasi verbal in den Arm genommen, hat gesagt, und das ist überhaupt nicht schlimm. Also sinngemäß jetzt, also ganz schlimm. Also es geht ja eigentlich gar nicht um die Geschichte, wenn man ehrlich ist, sondern eigentlich geht es auch darum, wie geht's mir denn? Was ist denn an diesem Morgen? Was bringt es? Warum? Ne, also dieses emotionale Gefühl, hat er gemeint, und diesen Glauben, dass er empfindet in dem Moment, den kann ihm egal keiner nehmen. Unmöglich, weil das einfach eine Ebene ist, die verlässt jegliche Art von Ratio. Da ist er ganz ruhig. Und das habe ich, sinngemäß, ne? Und das hat mir imponiert. Und dann habe ich plötzlich verstanden, der guckt mich so ein, so, Mann, mein Gott. War ich so dämlich? Also, das ist ja klar. Auf welcher Ebene war ich denn die ganze Zeit unterwegs? Bescheuert.
Ja, ich kann dir die benennen. Also, das ist eine Art und Weise, die Bibel zu lesen. Es gibt verschiedene Methoden oder Haltungen, mit denen man die Bibel rezipieren kann. Eine ist die historisch-kritische Methode. Und die historisch-kritische Methode, die liegt dir. Das ist ein bisschen die Ratio-Ebene. Da wird geguckt, wer hat wann für wen geschrieben. Was waren die Hintergründe und was war womöglich die Intention des Verfassers? also Ratio. Das, da rahme ich mir den, die, das eine Buch oder die Perikope, die ich betrachte, die biblische, die nehme ich mir heraus und überlege, wie ist die Entstehungszeit, wie war die Welt, in welcher Sprache wurde das urverfasst, war es erstmal nur ein Erzählstoff, der irgendwann von jemandem aufgeschrieben wurde, warum wurde der irgendwann ausgerechnet dann aufgeschrieben, was hatte sich verändert, etc. Das ist eine Möglichkeit. Und die ist auch wichtig, damit man überhaupt sperrige, antike Rechtsprechung, Vokabeln wie Sklaverei und so, das, man muss irgendwie das kontextualisieren, wenn man da nicht total irre dran werden will.
Ja, klar, ja.
Dass man das als ein heiliges Buch, als eine göttliche Offenbarung betrachtet und sich dann da irgendwie allein wie Frauen vorkommen, das haben wir hier schon oft besprochen. Also okay. Das muss man einhegen. Ja, das ist die eine Sache. Die führt nicht zwingend zum Kern, auf keinen Fall an das Geheimnis des Glaubens. Da ist die Frage nach, was fühle ich, also was der Mark dir angeboten hat, mit der verbalen Umarmung, wie du es beschrieben hast, das kann da wirklich zielführender sein. Also, wenn ich die Lektüre der Bibel als Trittleiter in den Glauben nutzen möchte, wenn ich danach suche, wenn das meine Sehnsuche ist, dann hilft es, die einzelnen Geschichten zu nehmen, wie zum Beispiel ein Drehbuch.
Mhm.
Dass ich mir vorstelle, okay, das ist jetzt die Beschreibung einer Szene, wie, wenn ich die spielen wollte, die einzelnen Charaktere, wie fühlen die sich? Dass ich mich also hineinversetze und dass ich mich dem auch emotional nähere. Also es gibt die Methode des Bibliodramas. Da wird eine Bibelgeschichte erzählt und der Auftrag der teilnehmenden Person ist, such dir eine Rolle in diesem Drama, in dieser biblischen Szene. Und das kann auch gegenständig sein. Dann bin ich halt der Baum, die Bahre, das Haus, die Tür, was auch immer.
Mhm.
Ja. Also es gibt verschiedene Methoden, wie man sich biblischen Erzählstoffen nähern kann. Und es freut mich sehr, dass du bei diesem Kernstück unseres Glaubens, der Auferstehung, da am Anfang der Woche eine gute Begegnung hattest. Das ist wirklich hilfreich.
Ich bin ja auch irgendwo müde, weißt du? Ich will ja auch nicht mehr. Ich will ja auch nicht mehr drüber streiten. Ich will doch einfach nur, ich will doch einfach nur ein bisschen von diesem Hauch, diesem wunderbaren Glitter, ich will auch was abbekommen. Ist doch gemein, ne? Ich bin die ganze Zeit auch so vor und denke mir, Mingel, Herrgott, ich will doch, ist doch nett. Und auch wieder diese Gratwanderung zwischen, und da bin ich auch noch, also ist, ne, wir, auch wenn wir Ostern jetzt mal säkular betrachten, ne, und darauf zu stellen, was bringt das, was soll das eigentlich traditionell? Es gibt ja zwei Möglichkeiten, und auch hier habe ich was gelernt, also der Unterschied zwischen Hoffen und Glauben, dass man jetzt hoffen kann, dass was besser wird und hoffen kann, dass auch Dinge geschehen, die, sagen wir mal, aus emotionaler Sicht gerecht sind. Man kann es aber auch glauben. Ne? Und ja, es ist ein Unterschied zwischen, hoffe ich das jetzt oder sitze ich da drin und glaube das. Natürlich ist das ein Unterschied und ich kann von mir nicht behaupten, dass ich das tue. Aber du merkst es den Menschen an, die es tun, wie unerschütterlich das wirkt. Ich weiß jetzt nicht, ob das immer so ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, da ist man bestimmt auch mal im Zweifel.
Ja.
Aber wenn man drin sitzt, kann das, glaube ich, also ich erahne nur, wie unfassbar wärmend das sein muss, wie schön das sein muss. Und das ist einfach, das sind so Erkenntnisse, die gewinne ich dann plötzlich an so einem Abend, der eigentlich komplett unspektakulär war. Also da sitzt man in einer Runde, trinkt sein Bier, ist ein warmes, ein Pulli mal ausziehen und ist müde und er hält sich dann über Bibeltextstellen und so weiter und denkt sich, ja, es ist nett, alles schön, dass wir da sind, aber es ist unspektakulär. Es ist jetzt nicht so, dass du denkst, da kam jetzt der Flash oder so, gar nicht. Es war dann der Moment, dass er das erzählt und es macht einfach nur Klick und dann gehst du damit schwanger und am nächsten Tag denkst du, meine Güte, was hat er eigentlich gerade gesagt? Das finde ich so krass daran.
Ja. Ja, und so gerät man irgendwie auf einmal hinein.
Das will ich von mir noch nicht behaupten, aber zumindest daran.
Ja, du, ich habe ja schon mal das Bild vom Labyrinth aufgemacht, ne? Mhm. Glaube ich. Und anders als zum Irrgarten gibt es im Labyrinth keine Sackgassen. Also Der Irrgarten zeichnet sich durch Sackgassen aus, wo man dann irgendwie auf einmal umdrehen muss. Das Labyrinth hingegen ist ein Weg. Total verschlungen, verknotet. Und das Verrückte im Labyrinth ist, du weißt ungefähr, wo das Zentrum ist, das Ziel. Du kannst das vielleicht geografisch verorten. Und dann gehst du rein ins Labyrinth und du weißt genau, boah, jetzt mache ich hier Schritte und die entfernen mich geografisch vom Ziel. Also ich gehe geografisch vom Zentrum weg. Ich muss aber vom Zentrum wegkommen, damit ich dem Zentrum näher komme. Das klingt nach einem Widerspruch, ist es aber nicht. Und so gerät man hinein. Das bedeutet noch lange nicht, dass man da ist. Es ist ein Prozess. Warte mal, ich habe doch vor kurzem hier, irgendwie was.
Redest du gerade von einem Prozess?
Ich rede gerade von einem Prozess. Ja, warte mal kurz, ich suche eine Bibelstelle. Ich habe irgendwo der Paulus, der schreibt doch ganz gut. Vielleicht war es letzten Sonntag. Was haben wir denn heute? Ich weiß es. Paulus hat an die Philipper, glaube ich, geschrieben. So. Schwestern und Brüder, ich halte dafür, dass alles Verlust ist, weil die Erkenntnis Jesu alles überragt. Also, wenn ich dem nahe komme, diesem Geheimnis, dann ist das überragend, alles andere überragend. Deswegen habe ich alles aufgegeben, schreibt Paulus, und halte es für Unrat. Man könnte auch ein bisschen unschöner übersetzen für Kot, also für Scheiße. Ich halte es für alles, was ich aufgegeben habe, ist nichtig, weil es darum geht, Jesus zu gewinnen, ihn zu finden. Ihn will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung. So hoffe ich auch zur Auferstehung von den Toten zu gelangen. Also es verknüpft wirklich unser Thema hier.
Ja, ja.
Und dann schreibt er weiter, und wir sprechen von Paulus, ne? Okay. Nicht, dass ich es schon erreicht hätte oder dass ich schon vollendet wäre, aber ich strebe danach, es zu ergreifen, weil ich davon ergriffen worden bin. Ich bilde mir nicht ein, dass ich es schon ergriffen hätte. Eins aber tue ich, und so endet diese Perikope. Ich vergesse, was hinter mir liegt, und strecke mich nach dem aus, was vor mir ist. Das Ziel vor Augen jage ich nach dem Siegespreis. Es ist ein Prozess. Es ist eine Bewegung. Es ist ein Hinwachsen. Er spricht von Jagen. Das ist ja eine krasse Metapher, ne?
Also ich will mich jetzt nicht mit Paulus vergleichen, aber ich kann es nachvollziehen.
Ne? Ach,
also,
mach mal ruhig, der Paulus. Der Paulus wurde vom Saulus zum Paulus. Kann man auch, ist auch eine schöne Geschichte.
Ja, das stimmt. Ja, Saulus war ich schon Saulus. Aber auf jeden Fall, nee, kann ich mich sehr gut reinempfinden. Ja, geil. Also wie gesagt, die Geschichte wollte ich mit dir teilen, weil ich glaube, das war jetzt zu Ostern, denke ich mal, erforderlich. Ja? Und das Schöne ist, jetzt kann man sich mal die Folge vor den Jahren hören, auch vor Ostern. Ich meine auch dafür, den Thema gesprochen zu haben, und dann habe ich es auch als infantil bezeichnet. Ich meine, das wäre es gewesen. Deswegen nochmal, wer sich jetzt das hier anhört, gerne nochmal zurückscrollen und gucken, ob es eine Ostergeschichte gibt vor einem Jahr. Da habe ich noch ganz anders gesprochen. Also ich stelle an mir fest, es verändert sich was immer wieder und man hat immer neue Erkenntnisse. Und ich werde, bis ich sterbe, neue Erkenntnisse gewinnen und bestimmt in fünf Jahren anders sprechen als heute. Und da bin ich sowas von froh drum.
Mach ich mit, gehe ich mit, freue ich mich mit.
So, und Jan, jetzt bist du erstmal die nächsten Tage anders als heute, ohne Schnupfen.
In der Raste. Ah, ja.
Weniger Matsch im Hirn.
Ja, es hat in der letzten Nacht erst begonnen, mein Schnupfen.
Ach, Mann, ey.
Ich fürchte, das sind jetzt diese 7 Tage, weißt du?
Ja, dann
zwei Drogen. Tage, bleibt drei, ja, Tage, dann. Geht 2 Tage.
So. Apotheke, ne? Hilft nichts jetzt.
Und dann muss er durch sein.
Ja, nee, hilft jetzt nichts. Es gibt ja Apotheken. Gott sei Dank.
Es gibt Apotheken, ja. Die gibt's noch, Gott sei Dank. Ja, dann sag ich mal, viel Spaß
an deinem Sonntag. Danke, dass du jetzt auch doch noch Zeit genommen hast, obwohl du krank bist, hättest du ja auch sagen können. Und dann wünsche ich dir frohe Ostern.
Ja, so weit sind wir noch nicht, meine Güte.
Aber ja, danke für dir. Wir müssen das eigentlich besprechen sollten.
Wünsche ich dir
persönlich in Wild und Farbe uns besprechen sollten. Dann wünsche ich dir
frohe Ostern. Bevor du jetzt auflegst, werden wir erstmal nochmal einen Termin machen, Kollege.
Das machen wir.
Ich sage allen anderen freundlich auf Wiederhören.
Wiederhören!
Liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker, es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart. Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an glaubensdenker@gmail.com per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch die ein oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.